Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Günni, wir können hier bei Abteilung Basketball, dafür sind wir ja bekannt, offen miteinander sprechen. Ich habe an dich gedacht am Wochenende, ich erkläre dir auch gleich warum, aber erstmal die Frage, die daraus resultiert ist. Wie oft hast du früher, sei ganz ehrlich, als Spieler gedacht, ey Trainer, das ist eine blöde Idee. Du hast so eine Vollmeise, das ist das falsche Play. Wenn wir den Ansatz wählen, werden wir gegen die Mannschaft verlieren.
Das habe ich tatsächlich häufiger mal gedacht in meiner Karriere. Ja. Also meinst du so quasi am Freitag oder am Donnerstag, wenn wir taktische Ideen präsentiert bekommen und so den Gameplan fahren? Oder meinst du eher so Adjustments während des Spiels und der Trainer schreit irgendwas und ich denke mir so, Alter, das ist jetzt hier im Sturm des Gefechts wirklich eine miserable, hundsmiserable Idee.
Sowohl als auch. Also sowohl, wenn du auch ein bisschen ohne Adrenalin drüber nachdenken konntest und dir schon dachtest, ey, das wird nicht passen zu diesem Team. Ja. Und dann also aber vor allem auch auf dem Feld.
Ja, also auf dem Feld passiert das immer und das geht rein und geht raus und man regt sich auf hinterher und man rauft sich zusammen. Davon bleibt nichts übrig. Was wirklich schwierig ist, ist, wenn du fundamental eine andere Idee hast als der Trainer, wie du irgendwas machen musst und du aber einfach nicht der fucking Trainer bist, sondern dein Job ist es, gerade mein Job ist es, der rechte Arm vom Trainer zu sein und das auch zu verkaufen bei der Mannschaft und es selber. Ich bin generell kein guter Verkäufer und ich bin nicht, also es reibt mich manchmal dann sehr falsch, wenn ich irgendwie auch was verkaufen muss, an was ich selber nicht glaube. Daran bin ich nicht besonders gut. So, das heißt, wenn ich wirklich, und ich bin aber trotzdem immer der Auffassung, dass ich nur Spieler bin und wenn jemand seinen Kopf hinhalten muss, wenn wir 3 Spiele verlieren, dann muss er auch in der Lage sein, vorzugeben, was wir machen. Also ich war nie jemand, der groß dann gesagt hat, na, aber wieso machen wir es nicht so? Sondern dann eher versucht, okay, schon ab und zu mal Stimme erhoben, aber dann gesagt, ey, am Ende des Tages merke ich, wenn Widerstand kommt, das ist sein Job, das vorzugeben. Und dann im Rahmen meiner Möglichkeiten auch das versuchen, da gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Und da bin ich hinter meiner Karriere deutlich besser drin gewesen als mit 23, 24, glaube ich, rückblickend sagen.
Und jetzt als Medienfuzzi wirst du auch immer besser drin. Wenn wir manchmal mehrere Takes machen müssen von irgendwas, du gewöhnst dich langsam dran, dass nicht alles immer in dem Moment schon passieren kann, sondern man muss halt im Fernsehen manchmal irgendwas mehrfach machen. Das finden wir alle so semi, weil das uns ein bisschen die Spontanität nimmt. Ne?
Das ist manchmal so, ja. Man wird auch ein Stück weit desillusioniert und man stumpft ein bisschen ab, aber im Teil, das gehört auch zum Profi-Dasein dazu. So,
ja. Der Hintergrund ist, ich habe am Wochenende in der Fußball-Bundesliga Interviews bei Union Berlin gemacht und da kam raus, dass der Trainer Steffen Baumgart einen Spieler hat, dem er immer mal wieder erklären muss, Benedikt Hollerbach, wer der Trainer ist. Und genau in dem Moment dachte, oder als das vorbei war, dieses Interview, dachte ich mir, das muss ich Günni fragen, weil das muss so schwer sein manchmal als Spieler, wenn man etwas für grundfalsch hält, es aber trotzdem umsetzen muss, weil es von oben vorgegeben wird. Und wie du gesagt hast, irgendwann muss man dann diesen Schritt zurück machen. Ne?
Also, ohne jetzt hier, nur weil er zweimal, glaube ich, Trainer des Jahres geworden ist, kann ich jetzt einmal über Thorsten Leibenhardt sprechen. dem ich wirklich offensichtlich sehr, sehr viel zu verdanken habe, der maßgeblich daran beteiligt ist, dass meine Karriere nochmal einen anderen Knick genommen hat, als er nach Ulm gekommen ist. Und es gab trotzdem ein Jahr, da bin ich verzweifelt, weil wir haben Pick and Rolls im Fastbreak über den Haufen geworfen. Das heißt, wir haben gesagt, wir laufen quasi so richtig was komplizierte Offenses mit Reads, wenn wir im Fastbreak sind. Das heißt, jeder muss aber auch in die Ecke sprinten, wohl wissend, dass es kein schnelles Fastbreak oder kein Pick-and-Roll und keine Action, die kriegen den Ball nicht, aber sie sollen einfach in ihre Position laufen, so schnell sie können. Und das ging für mich einfach, nach 10 Tagen war es für mich, das geht gegen die menschliche Psyche, gegen alles, wenn sie den Ball nicht kriegen, das Gefühl haben, sie können scoren, und er hat die 99%-Regel, glaube ich, ausgerufen. Du darfst dann nur ausbrechen, wenn du die 99% sicher bist, dass du Punkte machst. Das erschien mir sehr schwierig im Basketball. Das war das eine Jahr, wo es mir wirklich, wirklich, wirklich schwer gefallen ist, nicht einfach ja, Brocken hinzuschmeißen, weil ich weiß nicht, wie oft ich auf, dann, oder ich muss dann auch wirklich auf mich achten, dass nicht, also es dürfen ja nicht meine Teammitglieder mitbekommen, die haben es natürlich mitbekommen, weil ich in der Kabine abgekotzt habe, aber es dürfen ja zum Beispiel, das Schlimmste, es dürfen ja auch nicht Fans sehen, wenn ich den Ball nach vorne bringe, dass ich die Augen rolle, weil ich denke, okay, ich bin jetzt schon vorne, ich könnte jetzt hier schon eine Action, es ist hier schon ein 2 gegen 2 möglich oder ich könnte jetzt schon angreifen, aber ich warte jetzt, bis irgendwie einer alibimäßig in die Ecke rennen soll und dann geht jetzt irgendwas los durch einen Dribble Handoff und die gegnerische Mannschaft weiß ab Spieltag 10, wenn ich im Fastbreak nur einen Dribble Handoff laufe, dann verteidigen alle anders und es passiert quasi nichts davon. Also es war sicher eine Idee, die mit anderem Spielerpersonal funktioniert hätte. Ich war in dem Jahr nicht in der Lage, das angemessen umzusetzen und es war eine Last, weil du es dann das ganze Jahr machst. Es ist nicht ein Spiel, sondern es ist eine fundamentale Idee, die mich auch irgendwie dann natürlich jetzt nicht unbedingt in meine Karten gespielt hat. Und das ist dann schon schwierig, ja.
Hat das einigermaßen dann trotzdem funktioniert?
Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, okay. Das war das eine Jahr, wo wir nicht in die Playoffs kommen. Aber da war ich auch schon nicht mehr, also da war ich ja schon auch schon Wurst. Also da müsste ich nochmal, die letzten Jahre, da müsste ich nochmal so richtig mich hinsetzen und da vermenge ich immer wieder, wer noch da war, wer noch gespielt hat, wo wir gelandet sind und so. Aber das war, glaube ich, das eine Mal, dass ich nicht völlig d'accord mit Leibniz Ideen war, die er so gebracht hat.
Das sind sie, die Insights.
Ich werde ihn heute aber noch loben, wenn wir noch über 1 gegen 1 sprechen. Da muss ich
geil.
Ihn loben.
Ja, geil. Ja, wir haben, glaube ich, in der Geschichte dieses Podcasts, auch als wir den noch nicht gemacht haben, wurde Thorsten Leibniz schon oft genug gelobt, war auch oft genug zu Gast. Ja. Von daher, das wird er uns verzeihen, liebe Freunde. Das sind sie, die Insights von Abteilung Basketball, wegen denen ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt. Es ist Kalenderwoche 4 von 2025. Herzlich willkommen an euch. Schon mal an dieser Stelle ein Hinweis, bevor wir gleich in eine wirklich, also ich freue mich immer, wenn wir Podcast aufzeichnen, aber heute freue ich mich nochmal doppelt so sehr, weil wir ein paar schöne Sachen in petto haben für euch gleich.
Der Hinweis, wir haben jetzt wieder zwei seriöse gemacht. Wir haben mit Basti zwei seriöse Basketball-Podcast-Formate abgeliefert. Jetzt ist wieder Manege frei. Benny, einer für uns.
Der Zirkusdirektor ist wieder in der Stadt. Ja. In 2 Wochen, am 5. Februar, das ist schon mal der Hinweis an euch, kurz vor der Länderspielpause, nehmen wir alle drei mal wieder zusammen einen Podcast auf. Und zwar in München unten im Studio. Das gibt's dann unter anderem wieder live oder zu sehen nachträglich auf YouTube und überall, wo das sonst noch so hingehört. Also da könnt ihr uns drei Fratzen auch mal wieder sehen, während wir über Basketball mal mehr, mal weniger seriös sprechen. Was haben wir heute vor in dieser Folge? Es gibt den großen Ausblick auf das deutsche Duell. Auf den Klassiker, das ist ja Alba gegen Bonn, also auf Alba gegen Bayern auf jeden Fall. Am Freitag werden wir in der Halle sein und wir wollen wirklich mal ein bisschen reintauchen. Du hast dir nochmal diese bisherigen Saisonduelle angeguckt, ich habe auch gerade nochmal das Liga-Duell geschaut. Das wird ein Fokus sein, dann werden wir ein bisschen Euroleague-Roundup wieder machen, nachdem wir voll in die Center-Thematik letzte Woche rein sind. Es gibt ein paar Dinge abzuholen, es gibt ein paar Schlagzeilen, ein paar Storylines, einen neuen Spieler. Und hinten raus, und Günni hat mich aber so angespitzt auf ein Thema, nämlich schon lange nicht mehr, werden wir über die neue Unrivaled League, die 3-gegen-3-Liga in den USA, wo Satu Sabali mitspielt, sprechen. Mhm. Und da macht euch mal auf was gefasst. Aber wir beginnen mit dem, was wir beide als nächstes gemeinsam vor der Flinte haben. Du sitzt Donnerstag noch mit dem Kollegen Körner im Konferenzstudio und eilst dann, huschst dann, so wie man dich kennt, Freitag nach Berlin, Alba gegen Bayern, ab 19.30 Uhr. Du kommentierst zusammen mit Alex Frisch, ich werde moderieren und die Ausgangslage nochmal kurz für die Hörer. Also Alba in der Euroleague von den letzten 10 Spielen 9 verloren, aber immerhin in der Liga. Seitdem man den FC Bayern geschlagen hat, mal ein paar Siege in Folge eingefahren, ist auch gar nicht mehr so viele Siege von Platz 4 entfernt. Die Doppelspieltagswoche bei Alba war eine Klatsche in Mailand und dann eine Overtime-Niederlage gegen Aswell. Und die Bayern, wir haben es immer mal wieder fallen lassen in den Übertragungen, jetzt 5 der letzten 7 verloren, hatten am Wochenende spielfrei in der BBL. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil sie haben gegen Bologna das letzte Euroleague-Spiel mit 10 in den Sand gesetzt. Und bevor wir da richtig reintauchen, würde ich sagen, weil sich das einfach anbietet, Günni, ich habe nochmal einen Zusammenschnitt von Gordon Herbert auf der Pressekonferenz nach dem letzten Euroleague-Spiel mitgebracht. Lass uns da mal reinhören. Sagen wir mal so, er hat die Handschuhe ausgezogen.
Wasn't happy with our attitude. Wasn't happy with our team play. Too much me and I and not enough we and us. Worst effort of the year. Apologize to the fans for our effort. Fans have been great all year. They deserve better. You know, guys were disappointed, this and that, but our actions did not show that we wanted to win. You know, there's two things that pissed me off, effort and team play, and both were missing.
Das ist, also viel klarer geht's nicht, ne?
Klarer geht's nicht. Ja, also das Witzige ist ja, wir haben ja irgendwie so, wir wissen, München-Alba kommt und wir haben das Gefühl, wir können jetzt auf keinen Fall hier sitzen und wieder über die Alba-Situation sprechen und wieder erzählen, wie wir das Minutenmanagement von Herbert, dass wir das gefährlich finden. So, das ist, glaube ich, so das Grund. Also das streichen wir jetzt mal aus. Dann gucken wir uns an, glaube ich, das ist halt jetzt genau die Aufgabe, die da heißt, 9,5 oder 10 Monate gegenüber auf den Punkt Nationaltrainer für 2 Wochen. Wenn man sich den Saisonstart anguckt, wenn man sich die ersten Heimspiele anguckt, wenn man sich dieses Ganze, den Rausch, den sie erlebt haben, gerade zu Hause anguckt, dann ist es eben was, wo du dich trotzdem fragst, wie lange geht das gut, wie lange packst du das? Und dann auch wieder, was hast du für Werkzeuge oder was hast du in deinem Werkzeugkasten für, wenn es nicht funktioniert und wie kommst du dann wieder raus? Und das ist jetzt sehen wir einfach, was so in seinem Werkzeugkasten ist. Dann kommen jetzt direkte Ansprachen, dann wird es vielleicht auch nochmal so, auch über Minuten, dann wird mal jemand sitzen, wenn er das Gefühl hat, irgendjemand ist selfish unterwegs oder es geht für jemanden um sich selber, dann wird der vielleicht wieder weniger Minuten bekommen, es wird wieder rotiert werden und das ist jetzt so dieses Spiel, dieses Bologna-Spiel war quasi der offizielle Auslöser davor. Davor waren es noch schwierige Gegner und davor war es noch viel Belastung und so. Und das war jetzt dieses, du hast das erste Spiel zu Hause verloren, was du hättest gewinnen sollen. Und das ist dann oft in so einer Saison einfach nur eine Zäsur.
Du hast dir die bisherigen Saisonduelle Alba gegen Bayern angeschaut. Das erste war ein ziemliches Schlachtfest, wobei man da sagen muss, da war Alba auch, was waren es? Waren es überhaupt 8 Profis? Ich glaube, wenn man alles mitzählt, kam es auf 8 Profis.
Ne? Genau. Das ist das Spiel nach der heroischen Leistung gegen Mailand zu Hause. 2 Tage später.
Und dann geht es 115-88 aus. Ich weiß gar nicht, wie viel wir davon mit reinkippen, weil das tatsächlich einfach zu klar, ne?
Ja, wenig. Also es ist super schwierig ein Gefühl zu bekommen, wie das Matchup direkt, wie das verteilt ist. Du guckst dir eigentlich aus Bayern, oder der erste Blick ist sehr einfach. Du guckst dir beide Spiele an, du hast 80 Minuten und du sagst, okay, die ersten 40 quasi gingen komplett an München, auch wenn die ersten 10 im ersten Spiel noch irgendwie ausgeglichen waren, wie halt so, keine Ahnung, so 10 Basketballminuten manchmal ausgeglichen sind. Dann verlierst du aber quasi mit 30 und dann bist du im zweiten Viertel nach 17 Minuten auch wieder 20 Punkte hinten. Im zweiten Spiel auch schon wieder nach 17 Minuten 20 Punkte hinten. Und dann gibt's einen 7-Minuten-Stint, den Alba mit 16 Punkten gewinnt. Und dann ist es für mich eigentlich wieder ausgeglichen, wo McDowell, White und Alba schießt am Ende ein paar Dreier rein. Aber da war Alba für mich nicht mehr besser, sondern da waren sie gleich. Und dann sind die Heimmannschaft Albas angefixt. Und dann gewinnen sie das. Das heißt, du kannst kokett festhalten, aus 80 Minuten war quasi Alba einfach 7 Minuten, hatte München einen ordentlichen Blackout. Und den Rest ist quasi absolut rot geprägt. Dann gibt's aber tatsächlich auch die Möglichkeit, sich das andersrum anzugucken. Also wenn du sagst, es gibt von den Matchups her, gerade in dem zweiten Spiel, hat Alba es tatsächlich geschafft, so typischen Anführungszeichen Alba-Basketball zu spielen. 16 Punkte aus Transition, 11 Punkte aus Cuts, waren sogar ein bisschen effektive Post-Up-Geschichten mehr, Cormac und sogar Wetzel. Ich glaube, Wetzel hat 5 von 6 geschossen. Und du wirst kaum bestraft für die Kleinheit deiner Guard-Rotation. Also das Spiel war aus Berliner Sicht beide Spiele ohne Hermansson und auch das zweite Spiel gewonnen ohne Olinde, ohne Kessen und ohne Procci, da quasi der 0 Punkte macht und auch nicht stattfindet. Und das Spiel gewinnst du trotzdem. Also du kannst hier, finde ich, aus beiden Richtungen viel erzählen. Für mich ist gerade folgender Punkt, dass du aus Berliner Sicht Edwards in ein schlechtes Edwards-Spiel gezwungen hast, nämlich 13 Dreier, nur 3 Freiwürfe, 5 Turnover. Mhm. Du hast aus Alba-Sicht keinen Spieler, der vor ihm bleiben kann. Aber wenn du beobachtest, wo Berlin für mich auch in ihrer Prime, ja, vor 4, 5 Jahren ist, das, worüber du am wenigsten gesprochen hast, ist, wie gut sie scramble. Das heißt, wie egal es ihnen früher war, wenn jemand penetriert oder wenn jemand geschlagen wird. Das kannst du an Matissek dir angucken. Ja. Das hat mich früher wahnsinnig gemacht. Ich habe viel, viel Respekt vor Matissek. Ich beobachte ihn gerne, ich bin Fan von seinem Spiel. Aber ich dachte damals als Spieler, wenn du bei Göttingen spielen würdest und du würdest mich so Druck am Ball ausüben, dann würde ich 25 machen. Einfach weil du kannst mit einem Schritt bist du an ihm vorbei. Aber das war egal, weil sie haben 4 Spieler, die so darauf ausgerichtet sind, jedes Fenster klein zu machen, zu rotieren, dir nicht zu zeigen, von wo die Hilfe kommt, auch mal überall, also die Giveaways, die Sigmas, die so clever sind und einfach, du bist penetriert und du hast das Gefühl, okay, ich bin froh, wenn ich überhaupt den Ball aus der Zone wieder rausbekomme, so. Und wenn ich mir jetzt angucke, Edwards, wo sind seine Probleme, ist, wenn er jemanden klar schlägt und dann die Hilfe sehr früh da ist und er nicht mehr in seinen Zweikontaktstopp kommt und dann vielleicht an die Freiwurflinie kommt, also wo er nicht finishen kann, sondern die Hilfe überraschend früh da ist, dann gibt's Charges, dann gibt's schlechte Pässe, dann gibt's schlechte Entscheidungen. Und das war so ein bisschen tatsächlich auch in diesem Mittelsektor des zweiten Spiels deutlich zu erkennen. Ja. Das heißt, aus Alba-Sicht gibt es ganz, ganz viele Sachen, die du dir erzählen kannst. Du sagst, ey, die punishen uns nicht mit Größe. McCormick war so mit der dominanteste Spieler, hat 20 gemacht, hat Offensiv-Rebounds geholt, sah aus wie ein Leuchtturm. Es gibt kein Shot-Blocking auf beiden Seiten. Und ey, wenn wir unsere Würfe treffen, die wir uns auch nach Defensiv-Rebounds manchmal einfach mit schnellem Pushen nach vorne gebracht haben, dann haben wir unsere Möglichkeiten. Wir haben ein, zwei andere taktische Dinge versucht. Wir überpressuren zum Beispiel einen Joe Vogtmann. Sobald er den Ball bekommt, lassen wir nicht als Passstation, sondern wir greifen ihn sofort an und sind quasi 1 Zentimeter an seiner Haut, zwingen ihn zu dribbeln. Das sind viele Kleinigkeiten da drin gewesen. Und sie haben das Spiel gewonnen, ohne die 4 Spieler, die wir erwähnt haben. Aus München-Sicht ist wieder, wie gesagt, du hast das Gefühl, du warst 70 Minuten besser und Nick Waller-Bepp war im zweiten Spiel nicht dabei. Und es war am Ende, war es die BBL. Das BBL-Spiel war zwischen Panna und Real Madrid und du bist nach 10 Minuten oder 15 Minuten 20 vorne und dann hast du einfach gesagt, okay, irgendwie Faden verloren, Spiel verloren, nach Hause gefahren. Was soll dir passieren? Also es ist nicht einfach, trotzdem glaube ich immer noch, dass Bayern ein Stück favorisiert wird, aber es wird, glaube ich, eine super, super unangenehme Aufgabe für sie.
Bislang haben die Bayern, weil du es gerade angesprochen hast, auch mit dem Unterschied zur BBL, in der Euroleague haben sie es immer sehr ernst genommen. Die haben fast jedes Spiel gewonnen, ging aber bislang. Ich glaube, die sind 9-1 ja. in diesen 10 Duellen. Ich bin sehr gespannt. Also wir hatten jetzt beide Spiele aus Alba-Sicht ohne Hermansson. Der war nicht dabei. Wir hatten jetzt das zweite Spiel, du hast es gesagt, bei den Bayern ohne Weiler-Bepp. Ich glaube, sie irgendwie sagt, also das Gefühl sagt, wenn Weiler-Bepp dabei ist, verlieren sie auch das zweite nicht, ne?
Ja, schon. Du gehst immer davon aus, weil er einfach so viel macht, weil er reboundet, weil er verteidigt, weil er auch scored, dass er die Bayern einfach ein Riesenstück besser macht. Trotzdem ist er jetzt nicht das typische Puzzlestein, was du normalerweise sagst, was gefehlt hast. Du hast A, nicht zwangsläufig einen Guard, der überragt hat, auch wenn McDowell White ein paar schwierige getroffen hat. Matt Thomas hat ein gutes Spiel gemacht. Den einen, den du unbedingt stoppen musst. Und auf der anderen Seite brauchst du halt, wenn es schwierig wird gegen Alba, brauchst du einen Downhill-Spieler. Du brauchst jemanden, der regelmäßig einfach einen Hermansson schnell an ihm vorbeisaust, der Spaniolo schlägt und in die Zone kommt und gute Sachen macht. Und in die Rolle muss für mich Nick Waller-Bepp ein Stück weit reinschlüpfen. Und dann gehe ich tatsächlich auch aus, dass sie das Ding gewinnen.
Guard-Rotation müssen wir eh mal gucken, ne? Weil also Stand dieser Aufzeichnung, Spaniolo hatte zuletzt so muskuläre Probleme, Napier war zumindest aus dem Bologna-Spiel angeschlagen rausgegangen, aber wie gesagt, die hatten zumindest ein Wochenende mal frei tatsächlich. Ja. Ja, und ansonsten, also wir reden häufig oder haben auch häufig in den Live-Übertragungen oder auch hier schon im Podcast über die Defensive des FC Bayern gesprochen. Ich habe jetzt nochmal in die letzten 5 Euroleague-Spiele reingeguckt, da ist es wirklich ein Defensiv-Rating dann von fast 130, ne? Also auf 100 Possessions 130 zugelassen, das ist, glaube ich, nur Maccabi schlechter, da ist Alba sogar noch leicht besser. Und trotzdem braucht, das hast du auch gerade schon angesprochen, mit den X-Faktoren, die es gab in diesem Ligaspiel, sie brauchen dann halt auch echt viele davon, um trotzdem diese Defensive auch zu nutzen, ne, der Bayern.
Ja, also Alba ist auf jeden Fall im Spiel immer, weil wenn du keine, also du wirst kein richtiges Bollwerk. Ich glaube, München hat erst zweimal ein Spiel quasi mit ihrer Defensive gewonnen. Das war gegen Kaunas, da haben sie, glaube ich, Mitte 70 zugelassen. Und dann gegen Mailand, die haben sie, glaube ich, auch unter 80 gehalten. Das heißt, wenn das ausbleibt, dann kannst du auch als Münchner Mannschaft de facto immer wieder gegen schlechtere oder vermeintlich schlechtere Mannschaften verlieren. Aber ja, wir werden mehr wissen. Wir werden mehr wissen. Es ist, wie gesagt, es gibt auf jeden Fall in beiden Lagern viel Grund für Optimismus.
Mhm. Mal gucken, also so ein paar Punkte, die wir werden natürlich dann auch am Freitag, wenn wir die halbe Stunde Vorberichterstattung haben, nochmal drauf eingehen. Was muss heute für wen wie klappen? Mhm. Ne? Also irgendwie McCormick aus Foul Trouble raushalten, zum Beispiel, weil Kessens eben, der hat jetzt einen guten Einstand gehabt ja in der Liga, ne? Der ist eben in der Euroleague nicht spielberechtigt. Ob die Bayern ihnen wieder diese Zonenpresse entgegenwerfen, wo sie wirklich Minuten nicht gut gegen aussahen, dann sich irgendwann darauf eingestellt hatten. ja, Turnover haben sie im ersten Viertel zu viele weg. Also ja, es gibt viel, es gibt
ja,
viel.
Aber Münchner waren einfach, also die Münchner Turnover waren für mich sehr uncharakteristisch. Wenn ich diesen, wir haben ja mal kurz über diese 7 Minuten, die bei Alba mit 16 gewonnen hat, dann war das für mich kein Basketballfest von Alba, sondern es war wirklich, es wirkte Müdigkeit, Unkonzentriertheiten, einfach wirklich sloppy. Es waren wieder, der ein oder andere hat wieder mit so Charakteristika aufgezeigt, die man verloren geglaubt hat. Carson Edwards läuft nicht zurück nach einem Turnover, bleibt stehen. Es ist so ein bisschen, es war schlechte Körpersprache. Von daher, also ich glaube schon, dass da viel Dinge dabei sind, die auch, die von München auch recht einfach abzustellen sind. Besonders nach so einer Brandrede vom Hexer.
Vom Hexer. Aber guter Punkt, ne? Also genau das, wo wir vor der Saison drüber diskutiert haben, wie viel Energie sackt ihm diese Saison? Du hast immer wieder über die Januar-Februar-Wochen gesprochen, ne?
Das sind diese Wochen. Das ist kein, ich meine, da musste man jetzt kein großer, kein großer Prophet für sein, ne? Das war klar, dass das die große Aufgabe wird. So ein Stück weit nicht wissend, dass es eben ihm auch wirklich so schwer fallen wird, dann vermeintlich exzellente Puzzleteile dann zu gebrauchen. Ne? Also ich war in der Halle in Ludwigsburg, als Oscar da Silva für ihn in der Nationalmannschaft gespielt hat und aussah wie, keine Ahnung, wie offensiv, wie Kevin Garnett in der Verteidigung und vorne hat er gemacht, was er wollte. Hat, glaube ich, 20, 5 und 5 und 5 oder so gemacht. Das heißt, das ist schon einfach, das bleibt nach wie vor. Aber das haben wir ja schon irgendwie versucht, jede dritte Woche versucht aufzudröseln. Aber es wird halt nicht besser. Der Spielplan wird nicht einfacher. Dann kommt irgendwann noch sowas wie ein Pokalfinal vor, wo du natürlich dann auch nochmal, einfach weil du viel Fokus und viel Energie dafür aufbrauchst. Das mal sehen. Und dieser, wie gesagt, die Tabelle ist was es ist. Und das ist so brutal, habe ich die Euroleague-Tabelle auch noch nicht gesehen.
Ja, also wir können mal festhalten, es kommt mehr darauf an, wie die Bayern das Spiel hinbekommen, als wie Alba das Spiel hinbekommt, wie der Ausgang dieses Spiels am Ende ist. Als wie, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich glaube, in dem Zusammenhang ist es grammatikalisch nicht komplett falsch zumindest gewesen. Wo du die Tabelle schon ansprichst, gehen wir mal generell so ein bisschen in die Euroleague rein. Es ist schon diese Tabellensituation, also zwischen Platz 2 und dem Bayern auf der 10 sind 2 Siege Differenz. Zwischen Platz 8 und Platz 14 sind 2 Siege Differenz. Wir haben jetzt ein paar, ehrlicherweise, wo dann selbst die Play-In-Chancen jetzt dann schon irgendwann sich so am absoluten Limit bewegen. Wir haben Efes als mit Alba zusammen plötzlich kältestes Team der Liga, da hat sich der Bunky-Effekt noch nicht eingestellt. Wir haben über Fenner, Real, Barca gesprochen, die sich jetzt alle wieder gefangen haben. Wir haben Roter Stern gehighlightet, die haben 5 aus 6 gewonnen, seit dem Ballonboy-Comeback mit einem Wahnsinns-Petrusev, zuletzt auch mit einem Wahnsinns-Kanen. Und wir haben eben so ein bisschen, ja, auch das haben wir schon thematisiert, so die Überraschungsteams der ersten Saisonwochen mit den Bayern, mit Kaunas, mit Paris, die jetzt so ein klein bisschen Federn gelassen haben, wobei Paris ehrlicherweise ist auch immer noch Dritter. Mhm. Also das muss man auch noch ins Verhältnis setzen. Also das große Bild sorgt einfach erstmal dafür, dass diese Euroleague weiter jede Woche, man weiß nicht so genau, wer wen schlägt. Du guckst immer, klassischer Indikator für mich ist, ich schaue die Trainer beim Fantasy-Team durch und überlege, welcher Trainer schlägt definitiv mit seiner Mannschaft den Gegner. Und es ist fast nicht möglich zu identifizieren, wer am Ende bei den meisten Spielen die Nase vorne hat. Das finde ich schon weiterhin geil an dieser Liga.
Ja, und vor allen Dingen, du weißt nicht, wer den Hut oben auf hat. Wir waren ja uns felsenfest sicher, dass es Olympiakos ist. Und dann ist ja vielleicht genau die Überleitung. Ja. Gestern fand das Derby in der Liga statt. Und wir haben ja schon ein Derby gesehen vor Ort. Und wir glauben uns ja vielleicht deswegen auch so ein besseres Bild davon zu machen. Ich wusste nicht, was mich erwartet, wenn es das in Anführungszeichen das griechische Liga-Derby ist. Es wirkte deutlich intensiver als das, was wir gesehen haben. Mhm. Es war wirklich, wirkte wie zwei Mannschaften, die quasi wissen, dass eine von den beiden sehr, oder die Wahrscheinlichkeit, dass eine von diesen beiden Mannschaften die Euroleague gewinnt, ist sehr groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich in einem Final, beide Final Four teilnehmen, ist natürlich noch größer und daher auch nicht so unwahrscheinlich, dass sie sich vielleicht treffen, sei es im Halbfinale oder im Finale. Das heißt, es wirkte schon auf mich so, es geht um Vormachtstellung, es geht um alles Mögliche. Wenn du Batsokas an der Seitenlinie gesehen hast, wenn du gesehen hast, wie Ataman nach dem Sieg von Panna die Doppelfaust, nicht einmal, sondern es war, glaube ich, 1 Minute 30 Doppelfaust, Highlight-Video. Das hat mich wirklich überrascht, weil ich dachte, okay, auch diese Mannschaften spielen halt gefühlt 8-mal im Jahr gegeneinander und irgendwo kann ja diese Intensität nicht die ganze Zeit aufrechterhalten bleiben. Aber gestern war es das definitiv. Und Panna gewinnt das Ding, obwohl sich J7 auch wieder irgendwas bricht im Fuß, auch 2 Monate raus ist. Spielen ohne Fünfer, spielen teilweise mit Papa Petro auf der 5 oder mit Hernan Gomez auf der 5. Und trotzdem hatten die so eine bestialische Energie und haben das Ding wirklich gezogen, einfach weil, weil Grant aussieht wie der nächste Basketball-Messias. Und keine Ahnung, Lukas die letzten 5 Minuten das Ding wieder dicht gemacht hat, ja.
Vielleicht dann, also manchmal müssen solche Liga-Duelle dann auch zum richtigen Zeitpunkt kommen, ne? Weil alle sprechen darüber, Olympiakos ist gerade das Nonplusultra und Panathinaikos verliert 2 Spiele in der Doppelspieltagswoche in Barcelona und in Baskonia und legt sich mit allen an. Da sind wir sowieso bei einem schönen, wobei, wir bleiben erstmal kurz beim Positiven, wir bleiben bei Olympiakos, auch wenn sie dieses Duell jetzt nochmal verloren haben, weil die Zahlen in der Euroleague schon einfach im Moment monströs sind, ne? Das beste Team des Kontinents. 7 aus 8 oder 7 Siege in Folge, 8 aus 10 gewonnen, bestes Offensivrating. Sie haben nach den Bayern im Übrigen die beste Bilanz, wenn es auch um enge Spiele geht. Sie haben dazu auch noch 7 Siege mit mindestens 10 Punkten Differenz. Vesenkov, habt ihr eigentlich, da muss ich gestehen, die letzten beiden Folgen mit dir und Basti gehört, aber habt ihr diese Vesenkov gegen Bayern 45 nochmal gewürdigt gehabt, eigentlich nachträglich?
Ich weiß nicht, ob sie ausreichend gewürdigt wurde, aber es zumindest, wir haben es nochmal darüber gesprochen, über die Anzahl der Dribblings, über was er macht, wie er sich bewegt. Wir haben später noch eine Chance, vielleicht kurz über Vesenkov zu sprechen, aber du hast vollkommen recht, ja. Es ist genau der Zeitpunkt, es ist genau das, was auch von diesen beiden Mannschaften so aufgenommen wird oder was ich auch immer fühle, was von Ataman so perfekt benutzt wird. Nie diese 2 Niederlagen, diese, alle sprechen von Olympiakos. Und dann J.D. Osman hat ein Spiel gemacht, wie ich es ihm von noch nie ansatzweise gesehen habe. Ich habe voll gesehen, das Statistikbogen sind 18 Punkte gemacht. Das waren nicht 18 Punkte, hier ein paar Catch and Shoot, hier 2, 3 Leakouts. Das waren jede von ihm selbst kreiert, defensiv Rebound, wie von der Tarantel gestochen, nach vorne gerast, zum Korb gegangen, kleinen Spin-Move, in der Verteidigung so aggressiv, wie ich noch nicht gesehen habe. Also wenn sie es schaffen sollten, nochmal, sie können gerade wirklich, sie haben Lukas in der perfekten Rolle. Sie brauchen ihn nicht und am Ende des Spiels, 5 Minuten, können sie ihn dann aus der Watte herausholen und dafür sorgen, dass er an die Linie kommt und einen dreckigen Dreier aus dem Pick'n'Roll rein switchert und das Spiel gewinnt. So. Und dann hast du kein Monster-None-Game, aber du hast Grant und jetzt anscheinend auch Chedi mit Selbstbewusstsein. Hernan Gomez dazu, ein ganz anderer Spieler als letztes Jahr. Und gerade gegen Olympiakos, wo du sagst, die sind so groß, gerade mit der Peters auf der 3, Vesenkos auf der 4, Fall auf der 5, mit diesen ganzen Lineups, ohne Center das Ding zu ziehen, was ist erstmal brutal. Glaube ich, dass sowas in der Playoff-Serie funktionieren würde? Nein, weil dann wäre Batsokas besser darauf vorbereitet. Aber das Spiel war schon noch wieder ein kleiner Warnschuss, dass auch dass Atamans Jungs das nicht so schön fanden, dass sie rot-weißen Gelob hudelt wurden über die letzten Wochen.
Es gab wieder diesen typischen Lukas-Dreier aus dem Dribbling. Kannst du mal beschreiben bitte, wie schwer der ist, wenn du deinen Gegner abgestreift hast? Du bist quasi auf dem Weg nach vorne und du springst noch mit den Füßen knapp vor der Dreierlinie hoch, wirfst das Ding raus und bist dabei in der Luft, bewegst du dich eigentlich in den Zweierbereich hinein. Wie kompliziert ist das? Das ist ja eigentlich sein Trademark-Wurf mittlerweile, ne?
Das ist sein Trademark-Wurf. Das ist, also, für mich, für jemanden, der ein recht kleiner Spieler war und der auch einen recht niedrigen Release hat. Also meine Shooting Pocket, so wo der Ball sitzt, bevor ich ihn loswerde, ist nicht weit von meinen, jetzt nicht krass über meinem Kopf oder nicht irgendwo oder weit vor mir. Das heißt, ich muss immer dafür sorgen oder ich musste mich immer dafür sorgen, dass ich mich wohlfühle und mir sicher bin. Ich kann nur werfen, wenn ich mir sicher bin, dass der Gegenspieler nicht an den Ball kommt. Mhm. Und das ist mir wichtiger, das Gefühl der Sicherheit ist trumpft 100% das Gefühl, ich springe jetzt gerade und ich muss so ein bisschen mich kalibrieren oder ich muss so ein bisschen was mit der Hüfte tun, um mich wieder auszugleichen. Das heißt, ich kann das 100%ig nachvollziehen. Wenn du dir anguckst, ein Tommy Kleppeis hat angefangen, mit einbeinig zu werfen, was übrigens jetzt in der NBA auch immer salonfähig wird, nur für das Gefühl. Es ist eigentlich ein viel schwieriger Wurf, aber an den kommt kein Verteidiger dran. Und das gibt dir so einen kurzen Moment der Ruhe, wo du einfach weißt, es ist jetzt, ich bin es. Also ich entscheide, was passiert. Nicht, oh, da war jemand zu nah dran und ich muss mich dann verändern, sondern ich weiß, den werde ich hundertprozentig los und kann dann aus so einem Element der Ruhe den Ball werfen. Und für mich ist es genau das Gleiche. Es ist, bei mir war es oft, nach rechts zu faden, einfach weil ich weiß, wenn ich nach rechts springe und ich halte den Ball 2 Zentimeter weiter rechts, dann weiß ich, da kommt er nicht dran. Aus der Position kann ich auf jeden Fall das Ding loswerden. Und das ist bei Lukas genauso. Und dann geht es um Reps, um Wiederholungen und dann ist es auch nicht so entscheidend, ob du einen Meter nach vorne springst oder nicht. Wenn das dein Wurf ist und du dich damit sicher fühlst, dann ist das hochprozentig.
Oh, den Günther'schen nach rechts Springer, nach rechts Faller habe ich sofort wieder vor Augen. Den habe ich sofort wieder, da saß ich auch das ein oder andere Mal in der Halle. Übrigens, Olympiakos, wenn ich es hier richtig sehe, zumindest in dem Statistikbogen, den ich hier habe und ich habe vorhin nur mir die Highlights angeguckt, hat ohne McKissick gespielt, ne? Das ist ja auch interessant, wenn man nochmal, Lukas Feldhaus hat uns jetzt nochmal mit Statistiken beliefert, ein Wahnsinn, der Mensch. Verbesserung, statistische Verbesserung der Spieler in der Euroleague im Vergleich zur Vorsaison. Und die ersten drei, die sich in Sachen Effektivität am krassesten verbessert haben in der Euroleague sind Philipp Petrušev von Roter Stern, Devin Booker vom FC Bayern Basketball und dann Shaquille McKissick, der in dieser Saison 39% vom Dreier in der Euroleague wirft. Und ich habe mal in seine Quoten in den vorherigen Saisons reingeguckt. 31, 31,6, 31,9. Okay, und letzte Saison hat er sich den 35 zumindest schon mal genähert. Aber ich freue mich dann immer, wenn der Augentest, und klar, man sieht es natürlich auch, er macht, glaube ich, 10 im Schnitt pro Spiel, aber wenn das dann tatsächlich Petrušev, Booker, hast du immer wieder gehighlightet, McKissick, hast du sowieso dein Herz dran verloren und irgendwie mich dann damit auch nochmal doppelt angesteckt. Klar ist das natürlich auch ein Faktor, wenn der dann irgendwie als Spieler nochmal fehlt bei Olympiakos, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall auch wirklich eine Explosion, was die Prozentzahl angeht, weil es sonst in den Jahren 31% waren bei ganz Nackten. Das heißt, wenn du wirklich ein Non-Shooter bist und du schießt 30%, heißt das, es sind wenige und es sind wirklich, wo du stehen gelassen wirst, was dem Ganzen noch mehr, also das heißt, das ist fast so ein bisschen irreführend, diese 30%. Jetzt schießt er 39% und er schießt deutlich schwieriger und er schießt mehr. Also es ist auch da wieder, ich glaube auch wieder Mitte 30, 33, 34, genau wie Booker, ist so eine Entwicklung nicht vorherzusehen. Warnende Worte trotzdem, dass wir Olympiakos auch deswegen so stark sehen, weil wir Fournier deutlich stärker sehen als erwartet und weil wir McKissick quasi nochmal verbessert sehen, weil wir Thomas Walker blaboriert mit Rücken, Tyler Dorsey ist für mich kein Spieler mehr auf dem Niveau, Williams Goss ist mal so und das heißt, diese riesig aussehende Guard-Rotation wird manchmal auch schon wieder kleiner, als man das denkt. Und die Abhängigkeit ist dann eben genau auf dieser Position gegeben, wo man denken würde, da haben sie doch alles Mögliche, aber das ist eben nicht Hülle und Fülle, sondern sie brauchen in der Spitze, im Halbfeld, am Ende der 24 Sekunden nur einfach dann wirklich wahrscheinlich Fournier oder McKissick und sonst wird's eng.
Gucken wir mal auf ein weiteres großkopfertes Team, was seine Guard-Rotation dann jetzt doch, nachdem es gefühlt monatelang Gerüchte gab, um einen Spieler aufgepolstert hat, nämlich Real Madrid. Die haben Dennis Smith Jr. zum Team dazugenommen, auf Empfehlung für ihn von Luka Doncic, von Brooklyn Nets Coach Jordi Fernandes, dem kanadischen Nationaltrainer, mit dem er bei Brooklyn auch zusammengearbeitet hat. Der kennt Hezon ja noch aus New York, da haben die zusammen gespielt, hat über 300 NBA-Spiele gemacht, interessanterweise nie Playoffs gespielt. Ich dachte, muss ich noch 4 oder 5 Mal checken, dass er wirklich gar kein einziges Playoff-Spiel gemacht hat, war damals an 9 gedraftet von den Mavs und bringt Real jetzt ein ganz interessantes Gesamtpaket mit einem Makel, würde ich sagen.
Was ist der Makel?
Der ist ein schlechter Schütze.
Der ist ein schlechter Schütze, ist ein großer Makel. Ich halte sogar zwischen die 15 Zentimeter zwischen seinen Ohren auch für damals zumindest für einen Makel. Also erstmal ist natürlich jetzt der Gold Run oder der Gold Rush ausgelöst worden von Kendrick Nunn und von Lonnie Walker. So, wir haben zwei quasi scoring-orientierte Guards aus den USA, die hier rübergekommen sind während des Saisonverlaufs und sofort funktionieren. Und nicht nur sofort funktionieren, sondern gefühlt wie 2 der besten 10 Spieler aussehen. So, das heißt, das, was irgendwie immer galt als sehr schwierig, dann kommt irgendwie ein NBA-Spieler, wie passt der sich an, ist der bereit dafür, dauert's, dann muss ich dem 1,5 Jahre quasi entwickeln und dann kriege ich erst das, was er will, vielleicht großes Ego, viel Geld und so weiter. das kippt gerade so ein bisschen, sondern es wirkt so, okay, wahrscheinlich wird jeder, der es sich finanziell leisten kann, mal seinen Hut reinwerfen und so einen ultraathletischen Spieler sich organisieren und vielleicht wird es ja genau so und im Zweifel hast du den besten Spieler der Liga auf einmal. Das Skillset ist, glaube ich, schon, also ich war bei Nan lustigerweise skeptisch, weil er für mich nicht diese Hyperathletik hatte. Also ich dachte, okay, wenn du schon in die Juli kannst und du bist nicht ganz sicher mit dem Spiel und so weiter, brauchst du zumindest diese eine Qualität, die immer funktioniert, nämlich, dass du jeden schlagen kannst, wie du willst. Hat sich herausgestellt, ich bin ein großer Kendrick Nunn-Fan, weil er genau diesen Speed nicht braucht, sondern er hat das Game bei 70%, gerade den Drives, das gibt ihm so viel mehr Kontrolle. Immer wieder bitte darauf achten, im Gegensatz zu Edwards, wie sowas aussieht, wenn du nicht mit Vollspeed in die Zone musst, sondern dann noch die Möglichkeit hast, nochmal die Richtung zu wechseln oder abzustoppen, das Charge zu vermeiden und diese ganzen kleinen Dinge. Dazu einfach dieses Mindset, was sich durchgesetzt hat und was erst so gut, dass es jetzt auch in diesem Star-Ensemble funktioniert. Nochmal, die ersten Monate zwischen ihm und seinen Teamkollegen sah nicht so sahnig aus. Also es gab immer wieder Szenen, wo uns Lukas, wo die Leute den Ball gefordert hat, wo er Sachen alleine gemacht hat. Und ich glaube, jetzt erst ist quasi, nachdem sie die Meisterschaft gewonnen haben und jetzt dieses Jahr so dominant auftritt, ist klar, er ist die Nummer eins und alle sind damit fein. Das war am Anfang nicht so. Und wenn du nicht so gut bist, wie Nunn war, sprich einer der besten 4, 5 Spieler der Liga letztes Jahr, dann kann sowas auch wirklich gefährlich werden. Jetzt bei Lonnie Walker haben wir die Situation, du hast den Kaunas, wir brauchen Offense. Wir haben Francisco, wir haben 1, 2 dreckige linke Hookshots und das war's. Also wir brauchen, also das ist eine Mannschaft, die weiß, es kommt jemand, wir wollen, dass du komm bitte zu uns und hilf uns, wir verteidigen, mach für uns 20, dann haben wir eine Chance auf die Playoffs. Jetzt haben wir Real Madrid. Jetzt haben wir, du sagst, sie kennen sich, Mario Hosonia. Aber wir hören auch von Mario Hosonia gerade alles Mögliche in Interviews vorher, am dritten Spieltag über den Trainer, der ihm nicht den Rhythmus gibt. Jetzt gerade in der Halbzeit sagt er gegen Olympia Kostas.
Wollen wir hören?
Ja,
wollen wir reinhören?
Ja, spielen ab, Feuer frei.
Well, we know this is the game of the week. They're a very, very good team. Yet some people on the court are totally unprepared for this type of the game. So we need to focus on us. We need to step up defensively for sure.
Das war er.
Also, kleine Schüsse an seine Teamkollegen, die anscheinend nicht bereit waren für das Topspiel. Du hast den Trainer,
so,
der unter Druck.
Aber Günni, du interpretierst, also die meisten Leute haben das interpretiert in Richtung der Refs.
Der Refs?
Ja. Also, ich habe im ersten Moment auch gedacht, genau wie du, ja gut, das ist Mario. Super Mario schießt ein bisschen.
Some people on the court. Okay, spielen die bitte nochmal. Da müssen wir dann nochmal ein.
Well, we know this is the game of the week. They're a very, very good team. Yet some people on the court are totally unprepared for this type of the game. So we need to focus on us. We need to step up defensively for sure.
Ja, das können sehr gut auch die Schiedsrichter sein. Hat er schön ambivalent gemacht. Guck mal, da hat er mich erwischt mit dem, ich will die Schiedsrichter kritisieren, so dass mir niemand hinterher sagen kann, ich hätte die Schiedsrichter kritisiert. Die Hundepfeife hat er benutzt und sie ist sogar über meinen Kopf gegangen. Herrlich. Also Hut ab. Egal. Der Punkt steht, Mario Sonja, irgendwie, du brauchst Bälle, Musa will scoren, er will scoren, Campazzo ist quasi derjenige, der Winning-Spieler, den du auf keinen Fall Possessions wegnehmen willst. Das heißt, es ist irgendwie eine kleine Rolle da für jemanden, der Scoring bringt, gerade mit der zweiten Lineup, der Explosivität bringt, der vielleicht auch noch in dieses Fast-Break-Monster mit einsteigen kann. Aber das ist mir, die Lücke ist mir so klein und speziell, dass ich da deutlich mehr Bauchschmerzen habe, dass das funktioniert. Gerade auch, wenn du immer wieder aus NBA-Kreisen gehört hast, dass der gute Dennis nicht immer so für alle diese Sachen so empfänglich war, was man von Aussagen getragen hat.
Er ist ein bisschen
was
irre.
Fair ist, ja, okay. Was sich auch legen kann in deinen 20ern, fair, so, dass wir müssen Leute nicht eben für immer in der Kategorie lassen. Aber kein einfacher Typ, wackelig in Entscheidungsfindung, wackelig in seinem Wurf, Freak-Athlet, einer meiner liebsten Dunks, glaube ich, aller Zeiten von ihm gegen Portland Trailblazers. Aber ich habe da einfach von den dreien, okay, gut, ich war skeptisch, dass es mit Nunn funktioniert, das heißt, ich habe auch tatsächlich keine Ahnung, aber hier ist meine Skepsis noch größer.
Mhm. Er hat selber gesagt, er will einer der besten Verteidiger des Teams der Liga werden, hat er gesagt, weil er da natürlich erstmal prinzipiell ganz gute Voraussetzungen mitbringt. Ich muss bei Dennis Smith Jr. immer daran denken, an die Story, dass der sich damals in der Highschool das Kreuzband gerissen hat und sie dann bei der OP festgestellt haben, ach, du hast noch eins mehr. 20% der Menschen haben wohl, also das hat er gesagt, dann in einem Interview, haben wohl einfach zwei Kreuzbänder. Und er hat sich halt eins davon gerissen und deswegen konnte er nach 2 Monaten oder so schon wieder trainieren und dann auch relativ schnell wieder spielen.
Also 20 glaube ich niemals. Wie oft haben wir von Kreuzbandrissen gehört? Gefühlt 50 Mal. Und ich habe nicht ein einziges Mal gehört, ja. So, ah, okay, kein Stress, du hast noch eins. So.
Also 20 erschien mir auch extrem hoch in diesem, der war da in so einem Podcast-Studio und dann haben die da vor sich und einer hat nebenbei noch gekifft und so weiter. Ich glaube, dann sagst du halt 20, obwohl es vielleicht 2 sind, was auch immer.
Okay. Aber alles klar, da wollen wir, okay, alles klar, lassen wir leben.
Das werde ich bei ihm nie vergessen. Ja, ansonsten schauen wir einfach mal, was der diesem Team bringt. Und ich habe tatsächlich, also ich kann dich insofern in Schutz nehmen, als dass ich das Hisonja-Ding das erste Mal bei Social Media gesehen habe, habe ich genau das gleiche gedacht wie du, weil der hat ja in dieser Saison auch schon das ein oder andere Mal seine Mitspieler den Senkel gestellt. Jetzt wurde das sehr in Richtung der Schiedsrichter interpretiert, zumal es ja danach, nach diesem Olympiakos-Clash, auch noch ein bisschen Beef gab. Der Olympiakos-Co-Trainer, der sich extrem beklagt hat über die Attitüde der Mannschaft auf dem Feld während des Spiels und aber auch der Halle in Richtung der Schiedsrichter, woraufhin Eddie Tavares auf Twitter zurückgeschossen hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir erleben so ein Wettrennen, nicht nur darum, wer das beste Team ist, sondern auch, wer sich so den Hut aufsetzt als die Bad Guys in der Liga. Panathinaikos ist mit Ataman und Giannakopoulos natürlich eigentlich gefühlt unschlagbar vorne, aber Real. Und wir haben das, Günni, in dieser Saison mehrfach gesehen. Es belegen übrigens auch die Zahlen. Auch das hat Lukas rausgefiltert. 12 technische Fouls für Real in dieser Saison. Das nächste Team hat 9. Und sie haben noch, ich würde gefühlt sagen, haben sie noch 5, 6 allein in den Spielen, die ich gesehen habe, nicht bekommen. Vor allem in Spielen, die schon verloren waren. Real fängt an, extrem unsauber zu spielen. Über die Grenze der Legalität hinaus. Fühlt sich ständig benachteiligt. Sind schlechte Verlierer, haben wirklich teilweise eine so rotzige Attitüde auf dem Feld, dass das teilweise wirklich schwer erträglich ist, finde ich. Und deswegen, also für mich ist das aktuell so Nase an Nase. Bei Panna geht es mehr von den Leuten an der Seitenlinie aus und bei Real von den Menschen auf dem Feld. Weil Campazzo, so sehr ich ihn liebe, er ist halt auch manchmal so ein dreckiger Spieler.
Aber für mich ist das ganz, es ist ganz anders qualifiziert. Also es ist für mich, ich finde es kultig bei Ataman und ich finde es anstrengend bei Real. Also für mich ist dieser... Ich meine, für das Real Madrid in der Lage ist, nochmal durch komische Aktionen, wenn sie schon 20 hinten liegen, dann nochmal vielleicht unangenehme Dinge zu tun, die im Endeffekt dazu führen, dass sie doch noch die Juli gewinnen. Das haben wir vor 2 Jahren gesehen, gegen Partizan. Und da war es ja sogar eigentlich quasi der Elder Statesman, Sergio Llull, der aber auch in seiner Karriere ab und zu gezeigt hat, dass er ein Hitzkopf ist. Also, sie haben dieses Element. Ich glaube, große Mannschaften brauchen es. Für mich weniger davon, von dem Real hat, aber dieser, alle sind für die anderen, alle glauben, was ich, die Mannschaften sind die Besten und keine Ahnung. Sich sein Narrativ zu erzählen, ist gesund, gehört dazu. Spannend ist natürlich, dass genau über die Teams, über die wir sprechen, dass die letztes Jahr im Final Four waren und gerade Real gegen Olympiakos als Halbfinale. Ja, und wie gesagt, es ist nicht bestimmt, dass nicht auch die gleichen 4 Mannschaften wie letztes Jahr so ausgeglichen ist, wie es jetzt ist, würde es nicht unbedingt überraschen, wenn am Ende die gleichen 4 Mannschaften wieder da sind.
Ja, mal gucken, was dann mit Monaco ist. Lass uns die vielleicht nochmal kurz streifen, denn da ist so ein bisschen, was geht da ab? 3 Niederlagen in Folge, ein Spanoulis nach der Bayern-Pleite, wo man am Ende dann knapp verloren hat, weit hinten lag, sich nochmal rangekämpft hat. Ließ sich zitieren, in den ersten 3 Vierteln war es wie im Kindergarten. Und dann kommt der interessante Satz, die Spieler verstehen nicht, was ich brauche, was ich von ihnen will und was es braucht, um Spiele zu gewinnen.
Ja, es war schon auffällig, auch weil jetzt die Bayern-Niederlage natürlich denkbar knapp, aber auch große Rückstände. Große Rückstände von der Mannschaft, hohe Scoring-Viertel abgegeben. Und du hattest ja das Gefühl, dass sie genau jetzt über den Berg sind. So ein bisschen von der früheren Identität, wo sie phasenweise, beziehungsweise am Anfang von Obradovic's Stint war es ja wirklich Athleten mit super hoher defensiver Identität und vorne sind es 2, 3 1-gegen-1-Spieler, die den Unterschied machen oder die eigentlich uns offensiv tragen. Und es wirkte so, als hätten sie das geschafft, diese defensive Identität wieder so ein bisschen herauszuarbeiten und gleichzeitig einfach viel mehr Teamplay zu haben und andere Looks zu haben, offensiv zu kreieren, den Ball laufen zu lassen. und ein bisschen mehr Verantwortung zu Lloyd, zu Diallo und nicht mehr diese quasi, oder auch Okobo, der mehr verteidigt, James, der ein bisschen mehr verteidigt und wie insgesamt so einen anderen Vibe zu kreieren, aber das scheint recht schnell verpufft, ja, weil einfach die Ausschläge sind schon deutlich, ja.
Und ganz zum Schluss dieses Euroleague-Blocks zumindest noch einmal erwähnt, der Duschko-Effekt ist weiterhin real, diesmal in Bologna, 8 Spiele, 5 Siege, die 3 Niederlagen davon, also alle 3 auswärts, du kannst absolut mal bei Žalgiris als Bologna verlieren und sie verlieren bei Panna und bei Olympiakos, ansonsten haben sie alles gewonnen unter ihm.
Es ist, was soll ich sagen, es wird auch nie aufhören, nicht real zu sein. Wenn du einfach es in der Lage bist, Menschen dazu zu bringen, mit allem, was sie haben, zu verteidigen, dann gewinnst du Spiele. Und man denkt so, jeder denkt von sich, hat auch vor Duschko von Virtus gedacht, er verteidigt so hart, wie er kann. Aber es ist die alte Diskrepanz zwischen dem, was du denkst, was du so machst, und was du wirklich fähig bist. Und wenn einer einfach diese extra 20% regelmäßig anknüpfen kann, wie lange, natürlich immer dazu gesagt, wie lange er das kann, ist die große Frage. Aber dass er das für einen gewissen Zeitraum kann, dass es die Kraft der Mutter mit dem eingeklemmten Baby, dass er die freischalten kann für ein paar Spiele, das hat er jetzt zum 100. Mal bewiesen.
Schönes Bild. Der Spieltag wird eröffnet am Mittwochabend. Richtig geiler Auftakt in den Spieltag. Partizan gegen Paris.
Das ist das Ding. Das ist das Spiel. Das ist das Spiel, was wirklich das Hors d'oeuvre, der Gruß aus der Küche vom Allerfeinsten. Partizan, die Mannschaft, die noch nicht wieder so weit reingerückt ist wie Real, aber jetzt hatten diesen Run, dann 2, 3 ärgerliche Niederlagen und jetzt wirkt es aber, als hätten sie nochmal was gefunden, was funktioniert. 2 Monster-Siege eingefahren. Und die Mannschaft, glaube ich, die aus Münchner Sicht ihnen am meisten Sorgen machen würde, da irgendwie auch nochmal reinzustoßen. Ne? Mailand jetzt gerade mit vielen, vielen Verletzungssorgen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, alle möglichen Verletzungen, die Gard, Bolmaro und Dimitrijevic und Nebo sowie nochmal Monate und so weiter ausgefallen. Ich glaube sogar auch Mirotic ausgefallen. Also da besteht durchaus die Chance, dass es da wieder rückläufig wird, dieses ganze Momentum, was sie sich aufgebaut haben. Aber Partizan ist immer noch eine Mannschaft, wo man leider ein Auge drauf haben muss. Oder glücklicherweise als neutraler Fan, wie ich das bin.
Ja, genau. Ledej und Mirotic, beide Game-Time-Decision für das Spiel. Also sind zumindest noch am Kippeln. Also Partizan Paris, Mittwochabend eröffnen den Spieltag. Dann, wenn ihr mögt, ab 20 Uhr am Donnerstag der Kollege Körner mit dem Kollegen Günther zusammen und der Euroleague-Konferenz. Da spielt unter anderem Panathinaikos gegen Kaunas. Und dann kehrt auch noch Pablo Laso mit Baskonia zu Real zurück. Ich glaube, erst zum zweiten Mal. Beim letzten Mal hatten gestandene Männer im Realpublikum Tränen in den Augen, als Pablo Laso wieder da war. Freitag, wir beide, wenn ihr mögt, 19:30 Alba gegen die Bayern. Und dann gibt's übrigens auch noch Piräus gegen Fenerbahce am Freitagabend. Und wo wir gerade bei Partizan schon sind und ich hier mal in die Ausfallliste reingucke, dann sehe ich da den Namen Dwayne Washington. Und Per Günther hat es, glaube ich, mindestens an dieser Stelle gecallt, dass vielleicht das Thema ja auch noch mal aufploppt. Dwayne Washington, in Deutschland geboren, in den USA aufgewachsen und jetzt in den Schlagzeilen, zumindest in den kleinen Schlagzeilen, bezüglich einer möglichen Einbürgerung und eines deutschen Passes, den er noch nicht hat. Aber Zitat von ihm, ich werde mir das mal anschauen, ob ich einen bekommen kann. Das Ganze würde wahrscheinlich eine Weile dauern. Also hat sich wohl mit Isaac Bonga auch darüber unterhalten und lässt sich zitieren mit, ich würde sehr gerne bei Olympia und allgemein im Fieberbasketball spielen. Diese Erfahrung würde ich gerne mitnehmen. Ich habe super Dinge über das deutsche Team gehört, wäre gerne Teil dieser Gruppe. Ja, da gibt es natürlich ein paar Gedanken, die man dazu haben kann. Erstmal so rein reglementatorisch, ob das ein Wort ist, weiß ich nicht. Aber natürlich auch, ob denn überhaupt ein Plätzchen für ihn da ist, ne?
Tja, muss man gucken. Ich meine, wir haben ja quasi jetzt durch Dylan Ossetkowski hat sich ja nach der Verletzung von Moritz Wagner und dessen klare Absage tatsächlich mal so in den Dunstkreis gespielt, glaube ich. Er ist jemand, der super edgy ist, haben wir auch schon besprochen. Jemand, der vielleicht auch so ein bisschen dieses, also wir sehen ihn ja gefühlt, jede Woche schubst er sich wieder mit Serge Ibaka. Das heißt, er hat vielleicht auch so ein bisschen dieses Charakteristikum, was fehlt durch Mo Wagners Abgang. Und das ist ja eigentlich die zweite Wahl noch nach Nicola Bepp, der vielleicht jetzt auf dem Papier erstmal der erste Name wäre von naturalisierten Spielern. Du kannst nur einen haben, du hast zwei super logische Kandidaten und du hast dann jemanden als Wundertüte, der mega spielt die letzten Wochen und auch gerade was zum Scoring Guard, sollte mal, Gott bewahre, irgendwas mit Dennis sein oder sonst irgendwie sein, auch vielleicht ein Element ist, was wichtig ist, gerade bevor ein Jack Cale wieder da ist, aber ja, keine Ahnung, mit Justus Hollatz etc. glaube ich, dass tatsächlich, dass es erstmal keine großen Überraschungen gibt und auch egal, ob es einen deutschen Pass geben würde für Mr. Washington, es erstmal unter den zwei ja, bekannten Gesichtern ausgemacht würde, wer mit darf.
Zumal ja wirklich, also es dauert ja auch, haben wir bei mehreren mittlerweile mit deutschen Pass, Jani Wetzel und so weiter, es dauert tatsächlich auch eine ganze Weile, so einen deutschen Pass dann auch zu bekommen. Wollten wir an dieser Stelle aber zumindest mal streifen, bevor wir jetzt in die Liebhaber-Rubrik dieses Podcasts eintauchen. Denn wie vorhin angekündigt, also es war, ihr müsst euch das so vorstellen, der Kollege Günther ist immer sehr on fire, was diesen Podcast angeht. Aber er hat mir für diese Woche quasi Aufgaben, Hausaufgaben mitgegeben, weil du bist richtig angezündet von dieser Unrivaled Basketball League, oder? Ich kann vielleicht noch mal ganz kurz den Hörern und Hörerinnen erklären, was es damit auf sich hat, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Also es ist eine neue 3x3-Liga, die vor allem von WNBA-Spielerin Breanna Stewart, Nafisa Collier, mitgegründet wurde. Mittlerweile sind da als Investoren drin Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, Steve Nash, Megan Rapinoe, Alex Morgan, also auch die großen US-amerikanischen Fußballerinnen. Coco Gauff ist mit dabei, Ashton Kutcher und so weiter und so fort. Und die wollen eben damit so ein bisschen die Lücke füllen, bis die WNBA-Saison wieder losgeht. Weil wir haben jetzt zum Beispiel Leonie Fiebig spielt in Valencia, Niara Sabali spielt bei Fenerbahce, sind dann also außerhalb der NBA unterwegs. Und jetzt sind aber sehr, sehr viele WNBA-Stars bei dieser Unrivaled-Liga mit dabei. Und das Konzept ist, es gibt 6 Teams, also 6 Spielerinnen, 14 Partien, 4 Teams kommen dann in die Playoffs und es wird aber kein klassisches 3x3 gespielt, sondern es ist quasi ein doppelter 3x3-Court, also es wird ein kleiner Full-Court, 20x15 Meter aufgebaut und es wird eben nicht nur auf einen Korb gespielt. Sie haben dann noch ein paar interessante Regelsachen drin, weil als du mich jetzt so drauf geschubst hast, habe ich natürlich dann auch drauf geguckt, wie haben sie denn überhaupt auch das Spielende organisiert. Das 4. Viertel wird mit Elam-Ending geregelt. Das heißt, wer nach 3 Vierteln führt, sagen wir mal, hat dann 56 Punkte, da werden 11 oben drauf gepackt und jedes der Teams muss dann halt versuchen, die in dem Fall 67 Punkte zu erreichen. Und on top machen sie auch noch ein 1-gegen-1-Turnier. Also unterm Strich würde ich jetzt erstmal sagen, Günni, da hat sich jemand echt ganz gut Gedanken gemacht, wie man das anpassen kann an modernen Basketball und was Leute irgendwie gut finden und was vielleicht funktionieren kann.
Also du sagst es, ich glaube, da ist so ein bisschen eingekocht, was man sich so wünscht. Es ist erstmal ein kleines Feld, 3 gegen 3 ist einfach crazy, weil da alles Mögliche passiert. Du hast so ein bisschen, kreierst vielleicht auch gerade im Frauenbasketball so eine, in Anführungszeichen, eine Superstar-League. Das heißt, du guckst die, auch jemand, der nicht sonderlich vertraut ist, erkennt dann die Namen. Ja. Also Satou Sabahi spielt dann irgendwie in der ersten Runde mit Ionescu und Brittany Griner. Und du denkst so, okay, was geht hier ab? So, wie krass sind diese Mannschaften halt besetzt? Du hast das, du hast, glaube ich, auch den zeitlichen Aspekt. Also die Spiele sollen quasi immer in einer Stunde durch sein. Haben auch jetzt sofort schon TV-Verträge, sind gelaufen, glaube ich, auf TNT. Es gibt eine finanzielle Komponente, die sind die bestbezahlten Jobs quasi, die es im Frauenbasketball aktuell geben soll, mit knapp $250.000 für, wenn man überlegt, dass die, glaube ich, 2 Monate geht oder 6 Wochen oder 8 Wochen irgendwie so, dann ist das schon ganz gut. Natürlich jetzt auch wieder, da erster kleiner kritischer Ansatz, am Ende sind es dann wieder 36 Spielerinnen, die so wahrscheinlich sowieso noch mit am besten verdienen, die dann auch nochmal die Möglichkeit haben, da sehr gut zu verdienen. Das ist natürlich jetzt nicht für die Breite oder für die Bank, 12. Bankspielerin, keine Ahnung, der Liberty, dass die ein paar Euros mehr verdient oder ein paar Dollar mehr. Aber es ist so der Ansatz, alles Mögliche irgendwie mitzuerwischen und mitzunehmen. Und wenn du erstmal ein 1-gegen-1-Turnier noch da reinschaltest, dann hast du mich sowieso. weil das, also 3 gegen 3 sorgt ja sowieso, dass irgendwie das 1 gegen 1 wieder was ganz anderes wird. Ich musste auch gestern überlegen, was mir besser gefällt, 3 gegen 3 auf einem im Halbfeld oder 3 gegen 3 aufs ganze Feld. Und ich glaube, es ist tatsächlich 3 gegen 3 aufs ganze Feld, einfach weil es nochmal dieses, ich liebe den Moment, wenn jemand einen Defensiv-Rebound holt und das Spiel schnell macht. So, ja. Und es ist eben nicht dieses auf einer Seite immer so, du läufst ja nie, wahrscheinlich nie weiter als 5 Meter in Geschwindigkeit. Das heißt, es ist so eine begrenzte Anzahl, was du an Topspeed aufnehmen kannst, wenn du auf einer Hälfte spielst. Und es ist so ein bisschen dieses, seltsame Rein-Raus-Element, was mich vielleicht noch weniger reibt, aber wenn jemand, wenn du jetzt wirklich im Fastbreak verteidigen musst und du bist nur zu dritt, das bringt alles Mögliche mit sowieso. Dann dachte ich mir, okay, ich hab mir ein paar Szenen von den Phantoms gegen die Laces gestern angeguckt.
Was ist mit den Namen los eigentlich? Also.
Ja, okay, danke. Also, wir haben die Schneeeulen, die finde ich zumindest auch von der Farbgebung brutal stark. Die Laces, also wirklich die Schnürsenkel. Also ich dachte erst, es sind die Laces. Man nennt ja auch die Laces am Basketball, also die Linien quasi am Basketball. Die Nähte sind auch Laces. Deswegen dachte ich, das wären die, aber es ist tatsächlich auch so beides, Schnürsenkel und auf dem Basketball die Nähte sind das Logo. Ganz, ganz schlecht. Vinyl heißt eine Mannschaft einfach.
Ja. Nebel, Mist, gibt's auch noch?
Ja, Nebel und Vinyl und Rose. Verstehe ich nicht, warum sie Singular, warum da nicht der Plural, also Rose einfach nur. Ja. Okay, das ist alles ein bisschen artifiziell. Schauen wir drüber weg, aber was ich geil finde, ist, dass es, also ich habe mir das angeguckt und dachte so, okay, wird mir das Spiel dadurch zu einfach? Also sage ich, es ist quasi wirklich das eine Pick and Roll, weil du dann hilft der Nächste und jeder weiß, wo der nächste logische Pass ist. Es ist nicht, ich muss nicht drei Verteidiger lesen, von wo wird geholfen und kriege ich den noch dahin, sondern es sind nur drei Menschen. Wenn da ein Pick and Roll gelaufen wird und ich rolle und ich kriege den Ball und es ist jemand da, der vorher nicht da war, dann weiß ich, dass ein Mensch irgendwo frei steht, er kriegt den Ball. Ja, aber ich finde, defensiv ist es so schwierig jetzt. Also du musst, wenn du wirklich das angucken willst, dann musst du halt gerade defensiv so krass exekutieren, dass du Stops kriegst, weil du eben nur zu dritt bist. Und das hat schon wieder so einen gewissen Reiz, einfache Situationen, so, keine Ahnung, irgendwelche New York Angle Screens oder irgendwelche Handoffs und diese Sachen wirklich, du musst die so sauber und klar verteidigen, dass du eine Chance hast, dass ich das schon wieder ganz geil finde.
Der Coach der Phantoms von Satu hört auf den Namen Adam Harrington, hat mal eine kurze Stippvisite in der BBL auch gehabt und Günni hat mich vorhin aufgetragen, wenn wir über den sprechen, mal kurz ein bisschen diese Harfe hier dazu zu packen. Ich glaube, das ist nur keine dauerhafte Harfe. Also wir sind jetzt drin in den Erinnerungen von Per Günther.
Also, danke für diesen hervorragenden Screen. es gibt tatsächlich zwei Trainer in dieser Mannschaft, die mich absolut in meine Jugend zurückgeholt haben, auf sehr, sehr unterschiedliche Weise. Es gibt eine lange Geschichte und eine kurze. Die Adam Harrington ist die lange Geschichte. Adam Harrington war damals, glaube ich, auch ein Teammate bei Dallas von Dirk Nowitzki. Es ist das Jahr, ich glaube 2003 oder 2004, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall hat Dirk Nowitzki damals Camps, Basketball-Camps am Starnberger See abgehalten. Das waren so einfach wie es geht. Er war schon natürlich, das war Dirk auf dem Olymp schon. Ja? Also hat natürlich noch nicht den Ring gewonnen, noch nicht MVP 2006, aber es ist so grünes Mavs-Jersey, wallendes Haar, Medaille gewonnen schon in Indianapolis, einfach so macht 50, gefühlt jeden Sommer guckst du ihn gegen die Spurs oder gegen Phoenix oder in welchen verrückten Serien und ich bin 15, 16. Also die Kombination ist einfach so, es ist so unreal, Dirk Nowitzki zu treffen. Es ist ja jetzt noch, wenn er jetzt in ein Fernsehstudio kommt, hast du noch von 10 Leuten, die drin sitzen, 8 Leute so, fuck, das ist wirklich Dirk, was geht hier ab? Und er ist einfach so Amazon Prime-Kommentator. Damals war es einfach, ich war 15, Mann. Oder es war einfach nicht zu glauben, mit dem irgendwo zu sein und nicht am Starnberger See in der Halle auf dem Boden zu schlafen, auf Isomatten, mit dem jeden Tag zu frühstücken, zu essen. Also ich war ungefähr so 5, 6, das, die Idee war, glaube ich, so 5, 6, 7 Kids und er mit seinen Spezies. Das heißt, es waren so Boniface Ndong aus der ACB, Adam Harrington, dann die deutschen Jungs, was weiß ich, Green war da, ich glaube sogar auch Marvin Willoughby war da, er war da und alles Mögliche zusammen gemacht. Und eins der großen Regrets meines Lebens war, wir essen und die packen Pinnchen aus. Also die fangen an, sich richtig dicht, so natter dicht zu ziehen. Und wenn ich dir sage, dass ich mit dem einen oder anderen Spieler dann bis dahin einen ganz guten Draht hatte, nicht mit Dirk natürlich, aber so, und dann entbrannte auf einmal das Buschfeuer, wir gehen heute mit denen ins P1.
Oh.
Benny, wenn ich dir sage, ich hatte das Gefühl, eine Stunde lang oder vielleicht zwei Stunden lang war ich der felsenfesten Gewissheit, dass ich mit 15, 16 mit Dirk Nowitzki, der lattendicht ist, nach München vom Starnberger See einfach in so ein Taxi steige und ins P1 einfalle. Das waren vielleicht die schönsten zwei Stunden meines Lebens, bis Alex Krüger hieß er, glaube ich. Liebe Grüße, ein fantastischer Denker und sehr interessanter Mensch damals, hat dem Ganzen, war quasi der verantwortlich für uns und hat mit aller Gewalt, und es brauchte wirklich viel, uns davon zu überzeugen, es nicht zu tun. Oder quasi, also wir hatten keine Wahl. Also er hat einfach uns gezwungen, wir waren hörig, wir wollten danach eine Jugendnationalmannschaft spielen. Aber es gab zwei Stunden, wo ich das Gefühl, ich wäre fast mit Adam Harrington, Coach der Phantoms und Nowitzki ins P1 gefahren. Das war wunderschön. Und ich kann dir sagen, nur mal um das so darzustellen, wie krass das war, mit Dirk unterwegs zu sein. Wir mussten, bevor die Trainingseinheiten losgingen, mussten wir 100 Korbleger rechts und 100 Korbleger links machen. Also das Training war oft dann einfach so, am Ende zocken die einfach 2 gegen 2 oder die in Anführungszeichen Erwachsenen zocken irgendwo und wir trainieren irgendwo. Also wir haben nicht 2 Stunden mit denen trainiert. Aber es war so, morgens mit denen gerudert, dann irgendwie das erste Trainingseinheit, zweite Trainingseinheit. Aber vor jeder Trainingseinheit mussten du alle zusammen 100 Korbleger rechts, 100 Korbleger links. Wenn ich dir sage, Korbleger rechts, es gibt keinen Druck, der hoch genug ist, dass ich den daneben lege. Wir können sagen, was ich, Atomkrieg oder Weltfrieden morgen, wir brauchen einen Rechtskorbleger, dann fange ich nicht an zu transpirieren. Gib mir den Ball und stellt die Korken kalt. Es gibt keinen Weg für mich, dass ich den daneben lege. Meine linke Hand ist eine ganz andere Geschichte. Wenn ich dir sage, ich habe zweimal, glaube ich, einmal bei 75 und einmal bei 93 den Korbleger daneben gelegt und habe so richtig so eine genervtes Augenrollen bei Nowitzki gesehen, weil er wollte natürlich jetzt zocken. Er hat nicht nochmal Bock, jetzt 7 Minuten zu investieren, diese scheiß Korbleger reinzulegen. Es war so schlimm, dass ich die letzten 3 Tage regelmäßig, wenn wir nach links gegangen sind, gefaked habe, dass ich auf Toilette muss und einfach die Halle verlassen habe. Ich bin einfach rausgelaufen, um mich dieser Drucksituation zu entziehen. Ich war Jugendnationalspieler und habe meinem linken Hand nicht genug vertraut, was vielleicht auch noch Thema wurde in meiner gesamten Karriere, fucking Korbleger reinzuschmeißen. Aber das war sehr schön, dass ich wieder quasi in diese Welt zurückgeholt wurde, als ich gelesen habe, dass Adam Harrington Trainer ist. Die zweite Trainergeschichte ist einfach der Trainer von den Eulen. Hast du schon geguckt, wie der heißt? Nee. Ich hatte nämlich einen Mitspieler in der zweiten Liga, den wir genau so genannt haben, aufgrund einer physiognomischen Eigenheit.
Wie heißt der?
Kannst du mal gucken?
Warte.
Guck mal.
Oh, das dauert jetzt. Scheiße.
Nee, ist egal. Schneide die 5 Sekunden.
Luna Oils, zack. So, Roster. DJ Sackman?
Ich habe mal mit jemandem zusammengespielt, der quasi DJ Sackman genannt wurde. Und der Trainer von den Schneeeulen hat mich wieder zurückgeholt. Ich hatte diesen Namen schon 25 Jahre nicht gehört. Ich bin sehr froh, dass DJ Sackman wieder da ist und dass er, also jetzt ein anderer DJ Sackman, dass der anscheinend ein sehr guter Basketball-Cheftrainer ist.
DJ Sackman, das ist doch sehr schön. So, und jetzt kommen wir zu der Aufgabe, die du mir gestellt hast. Willst du sie kurz vorstellen, bevor ich es regel?
Also, allein durch das 1-gegen-1-Turnier und durch dieses Line-Up Satou, Ionescu, Brittany Griner, ging natürlich unsere Gehirne los und wir wollten wissen, A, was wäre das krankeste Jahr gewesen, in dem wir das quasi in der Herrenvariante, ja, es ist jetzt nicht geil, dass wir aus diesem tollen Frauenprodukt ein Herrenprodukt machen, aber einfach meine Jugend habe ich mit Herrenbasketball verbracht. Deswegen wollten wir einfach gucken, was wäre die männliche Variante in einem Jahr unserer Wahl, im aktuellen NBA-Jahr vielleicht und in der Euroleague. Mhm. Und jetzt bin ich sehr gespannt, Benjamin. Bühne frei
also
für dich.
Es war relativ schnell für mich klar, dass ich eins der Jahre nehmen musste, als ich noch auf der Schule war und so tief in der NBA drin war, wie danach nie wieder, selbst als ich sie kommentiert habe. Und ich habe mich dann für das Jahr 2004 entschieden, das Jahr, in dem die Pistons Meister geworden sind. Ich habe, glaube ich, in keinem Jahr mehr NBA gesuchtet, NBA gezockt auf dem Computer und auf der Konsole. Also nochmal kurz, das Jahr, in dem die Pistons Meister werden, in dem Garnett bei Minnesota MVP der Liga wird, in dem Chauncey Billups Finals MVP wird, in dem Tracy McGrady bei Orlando Topscorer der Liga ist und in dem die Rookies heißen LeBron James, Carmelo Anthony und Dwayne Wade. Und Dirk, damals übrigens 25 Jahre alt, macht 22 im Schnitt. Das ist das Jahr, in das ich reingegangen bin, weil ich mir dachte, warum soll ich mir jetzt künstlich irgendein anderes aussuchen? Das ist das Jahr, was mich NBA-technisch so krank geprägt hat. Und ich habe folgende sechs, oder ich brauche gleich mal bei einem deine Hilfe, weil da, wir müssen noch mal so über so ein paar Basics reden, wie man das Team am besten zusammenstellt. Ich habe folgende 5 von 6 habe ich schon für dich. Kevin Garnett, Kobe Bryant.
Das ist dein erster Pick, das ist krank.
Okay, ich habe es jetzt von groß nach klein quasi geordnet. Kevin Garnett, Kobe Bryant, Tracy McGrady, ich habe nicht umsonst ein Trikot von dem, den musste ich nehmen. Und dann habe ich noch 2 Shooter dazu gepackt. Und das sind Ray Allen und Peja Stojakovic. So, und jetzt kommen wir an den Punkt, dass ich mir überlegen muss, ich habe jetzt noch ein Puzzleteil und das kann ich gefühlt mit 20, die ich alle geil finde, füllen und brauche jetzt deine Hilfe. Was macht man jetzt? Auf dem Papier würde man sagen, ich brauche jetzt noch ein Big. Vom Prinzip her. So, ich glaube, du kannst bei diesem Spiel, auch wenn ich mir jetzt diese Highlights angeguckt habe, du kannst so schwerfällige Bigs kannst du nicht nehmen. Dafür ist das Spiel zu Abtempo, das geht nur rauf und runter, das funktioniert nicht. Klar, ne, du könntest über das Gesamtpaket Dirk Nowitzki nachdenken, finde ich. Ich bin da noch so über so geile Namen gestolpert, wie damals noch bei Indiana Jermaine O'Neal, als er noch wirklich wirklich noch am oberen Limit gespielt hat. Einen noch relativ jungen bei Phoenix Amari Stoudemire, der irgendwie auch so verschiedene Aspekte. Aber du kannst natürlich, also eigentlich musst du ein Big nehmen, aber dann habe ich natürlich weitergeguckt, okay, fuck, da ist auch noch Paul Pierce, da ist Allen Iverson. Bei den Playmakern hast du einen Jason Kidd, der fast ein Double-Double hinschmeißt in der Saison. Du hast noch Baron Davis, an den Namen habe ich länger nicht mehr gedacht. Stephon Marbury hat da noch auf einem ganz geilen Level gespielt. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal von dir die Hilfe, wie man das am besten zusammenstellt. Weil ich kann natürlich nicht mit Kevin Garnett nur einen einzigen Big haben, dann werde ich wahrscheinlich trotz der Firepower und allem, was ich habe, nicht wahnsinnig weit kommen.
Also, es ist verstörend. Ich bin gestartet mit dem Jahr 2004, weil ich wollte noch ein Shaq-Jahr haben. Ich dachte, Shaq noch bevor richtig ist in Miami hässlich wird oder dann hinterher hässlich wird, Miami hat da sogar noch einen Ring gewonnen, aber ich dachte, okay, wenn es einen Spieler gab in seiner Prime, der in einem 3-gegen-3-Format nicht zu verteilen, aber in einem 5-gegen-5-Format nicht, dann ist es Shaq. Und ich bräuchte ihn ja eben noch in der Lage, hoch und runter zu laufen.
Ja, und das aber kann er eigentlich, ne? Ich habe auch überlegt, ja.
Das Problem war, dann habe ich ja das 1-gegen-1-Turnier gedacht und es gibt nur einen einzigen Menschen, den ich in diesem 1-gegen-1-Turnier haben will und das ist Prime Denver, also in der Denver Prime Mellow. Weil, also ich hätte ihn gerne 08, 09 gehabt, aber ich habe mich für 07 entschieden. Aber witzig ist, mein erster Pick war KG, weil ich brauche direkt jemanden, der dafür sorgt, dass die Leute dieses Spiel ernst nehmen. Und dann will ich ihn bei Minnesota haben, weil er noch keinen richtigen Ring gewonnen hat. Das heißt, ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass ich viele Spieler brauche, die nicht so richtig alles gewonnen haben, weil die dann so dieses Gimmick nicht, das würden sie nicht richtig angehen. Das heißt, ich brauchte so ein paar vor ihren großen Erfolgen. Krass, mein erster Pick war also auch KG, aber im Jahr 2007, nicht im Jahr 2004. Das heißt, was ich sehr schön finde bei dir, dass du nicht nur Stars genommen hast, weil wir gehen davon aus, dass 36 Spieler spielen. Das heißt, wir können ja nicht die Top 6 nehmen, sondern man muss ja irgendwie das Gefühl haben, man kann einen Star nehmen oder 2 Stars aus den ersten 10, aber dann hat man eben auch irgendwie aus den nächsten Tieren, muss man an jemandem kommen. Wir unterscheiden es tatsächlich. B. Diddy ist natürlich auch in meiner Mannschaft.
Yes.
Also ich kann dir nur sagen, wie ich es angegangen bin. Ich brauche erstmal das Mindset und ich brauche defensive Flexibilität, KG. Ich habe mich keinen Stojakovic getraut. Ich glaube, du kriegst einfach keinen Burn. Wenn Stojakovic spielen würde im Jahr, auch wenn es 2004 ist, und bei mir, wen soll er verteidigen? Er verteidigt auch nicht Mello und er verteidigt vielleicht, bei mir ist Lamar Odom dabei. Da hätte er vielleicht eine Chance, wenn er ein bisschen sagt. Und dann habe ich wirklich tatsächlich Attitüde pur Paul Pierce genommen vor seinem Ring und Rasheed Wallace. Ich habe quasi nur einen richtigen Speedster. Also meine Creation kommt einfach, Mello kriegt den Ball einfach, im Idealfall am Ellbogen. Und mehr braucht es eigentlich nicht.
Aber du hast auf Groß Shaq und KG?
Nee, ich habe nicht Shaq. Ich habe tatsächlich einfach nur so, ich habe keinen richtigen Großen genommen. Ich habe die Hasen genommen. Ich habe Rasheed Wallace und Kevin Garnett, die rennen und ich bin einfach sonst unglaublich groß. Also ich kann auch mit Paul Pierce und Mello spielen und KG und dann switche ich alles und bin hyper competitive.
Mhm. Ja, geil. Also Kevin Garnett kam mir, das ist geil, der kam mir sofort in den, weil der alles mitbringt, nicht nur diese Attitüde, eben auch dieses Groß und trotzdem das Feld rennen kann und so. Ich habe mich dann natürlich bei meinem Team dafür entschieden, dass Kobe das 1 gegen 1 spielt, ne? Das 1 gegen 1 Turnier ist, glaube ich, jetzt ist eine relativ okaye Entscheidung, würde ich sagen. Aber ach, schön. Allein Rasheed Wallace, diese Namen wieder, ach, da, das ist einfach pures Gold, das ist pures Balsam.
Ja, es sind nicht die gleichen Namen, das soll jetzt gar nichts dagegen, aber es hat einfach weniger Aura, mein Team von heute in der NBA.
Sag mal.
Team heute in der NBA war einfach auf Teufel komm raus versuchen, Jokic zu bekommen. Also ganz andere Mannschaft. Mhm. Aber auch da noch, er wird in diesem Format nicht zu verteidigen sein.
Ja.
Das heißt dann auch, so aus dem nächsten Tier bin ich dann mal so ein bisschen anders zusammengestellt, die Mannschaft. Wir gehen dann erstmal nochmal einen Creator mit Banchero. Ein Jungen, auch noch nichts gewonnen, der Bock hat, so, kommt gerade aus einer Verletzung zurück. Und einfach jemand, der auch physisch Leute überpowert. Also der einfach Leute essen seine Schulter und er macht Layups, wenn du nicht doppelst. Und Jrue Holiday einfach so als dreckigen Guard-Verteidiger.
Mhm.
Und dann von meiner Bank kommen Jaren Jackson Jr., Jaden McDaniels und Paul George. Wenn irgendwo es einen Open Run gibt, wenn irgendwo einfach gehupt wird, dann, ich weiß, Paul George ist gerade nicht das, was wir uns wünschen, aber er hat den Hooper-Modus und dann bin ich einfach lang und unangenehm auf der Bank.
Ach krass, du hast die Aliens nicht mit drin, ne? Wemby und Giannis?
Ich dachte, wenn ich Jokic nehme, dann kann ich den Anspruch haben, noch irgendwelche anderen davon zu bekommen. Ja. Wahrscheinlich draften wir in einem Snake-Draft, ich bin an erster Stelle, ich krieg Jokic oder an zweiter Stelle so und dann wird es halt nicht einfach, dann picke ich halt erst wieder an der 12 oder so.
Es ist halt geil, dass durch sein Skillset, da ist es was ganz anderes, dass er jetzt nicht jeden Fast Break da rauf und runter, ne, weil er einfach, er wird dieses Spiel auch im 3 gegen 3 zerlegen.
Du kannst ihn auch nicht von irgendwas fernhalten, glaube ich. Also da, nochmal, es ist eine ganz andere Truppe, aber bin ich auch, es ist halt schwierig so, wie viele Stars bekommst du, ja? Wie viele Stars bekommst du, ist die Frage.
Wer spielt 1 gegen 1?
1 gegen 1 ist, also normal ist es immer Mello.
Ja.
Eine der vergessensten Qualitäten ist einfach, erstmal, er hat den schnellsten Release, natürlich den One-Dribble-Pull-Up und dann holt er dir aber auch 5 Offensiv-Rebounds von Würfen, weil er so krass explosiv und er hatte diesen Quick-Jump, wie Leute sich das nicht mehr vorstellen können. Also ich glaube, Melo, das Spiel, was er in dir auslöst, wenn er einfach, was er aus dem Midrange agiert hat. Man muss natürlich so sagen, immer aus dem toten Ball, also aus dem toten Ball noch, mit Live-Dribbling zwar, also noch kein Live-Dribbling, sondern noch den Ball in den Händen. Das heißt, wir müssen immer beim 1 gegen 1 rausfinden, was passiert hier überhaupt? Wie viele Dribblings machen wir? Weil wenn es unbegrenzt Dribblings sind, ich glaube, es gab ja in Deutschland auch mal immer vor 10 Jahren so, was ich, so Red Bull oder King of the Court, irgendwelche 1 gegen 1 Geschichten. Die sehen ja immer so schlimm aus, weil unbegrenzte Dribblings dafür sorgen, dass so ein Power-Forward gewinnt. Einer, der in der Lage ist, die Großen gerade noch so zu verteidigen, aber dann einfach mit so schamlos, wirklich würdelos und schamlos, pietätslos, einfach so Half-Spins und 20 Dribblings wieder so unterm Korb, dann wieder zurückspinnen und dann diese Dinger reinlegt, wo ich, das ist es nicht. Für mich muss es sein, es ist wahrscheinlich 3 Dribblings, und man muss tatsächlich auch über den Offensiv-Rebound nachdenken. In meiner Karriere, da jetzt habe ich die Chance, Leibener zu loben. Wir hatten Trainingseinheiten bei Leibener. Das waren die schönsten 90 Minuten in meiner Basketballkarriere regelmäßig, wenn wir einfach nur komplett das ganze Spiel 1 gegen 1, alle aber an einem Korb, oh, wie geil, alle an einem Korb und alle gucken zu, erst offensiv, dann defensiv. Das heißt, erst, das ist einfach quasi make it, take it und der Erste, der 5 trifft, gewinnt das Ding. Und danach, der Erste, der 5 Stops kriegt, gewinnt das Ding. Und es ist einfach der Mann mit Chris Babb, Raymer Morgan, Hobbs, der dann einfach nicht ein einziges Dribbling nimmt, der einfach irgendwie einfach ohne Dribbling mit 18 Jab-Steps sich versucht dazu zu bringen, dass er einmal seinen Wurf los wird. Es hat einfach so krass Bock gemacht. Obwohl, ich muss sagen, das ist Top-1-Training bei Leibniz, Top-2-Training bei Leibniz war die Woche vor dem Spiel gegen Hagen. Und wir dürfen alle einfach mal Mark Doris oder David Bell sein. Und wir müssen das sogar. Wir simulieren Hagen.
Ach, geil.
Das war vielleicht noch geiler. Vielleicht noch geiler, weil es einfach so, die Pflicht ist, unter den ersten 5 Minuten einen Dreier loszuwerden, sonst werdet ihr angeschrien. Und das war das war das Schönste, was man sich vorstellen kann. Aber unter normalen Voraussetzungen haben wir 3 Dribblings, top of the key, make it take it, mid offensive rebounds. Dann nehme ich auch da, nehme ich Melo.
Mhm. Kommen wir mindestens noch auf die Euroleague. Welchen aktuellen Spieler nehmen wir denn aus der Euroleague?
Mein Team, also da wäre der erste Pick tatsächlich Vezenkov, weil wir haben darüber gesprochen, was du in diesem Format, wie sauber du die Basics verteidigen musst. Und wenn einer dafür sorgt, dass wenn du die Basics nicht sauber verteidigst, mit Cuts, Off-Ball-Movement, Automatic, kannst du den Ball geben, der einfach die ganze Zeit, du musst quasi 2 gegen 2 spielen, wenn Vezenkov einer von den dreien ist. Du kannst nicht helfen. Das heißt, wenn Vezenkov irgendwo ist und du spielst ein Pick-and-Roll, dann ist entweder ein nackter Dreier, weil dich so krass abseits des Balls bewegt, oder es ist einfach irgendwas unterm Korb. So. Mhm. Das heißt, ich weiß wieder, es kostet mich, dass ich ihn nehme, aber dann nehme ich ihn direkt auch in der Kombination mit Mustafa Fall, den ich, glaube ich, noch bekomme, aber die beiden, also das Interior Passing von denen, verstehen sich blind, wissen ganz genau, was abgeht. Fall so als vielleicht Möglichkeit, wenn ich mal klassisch Pick-and-Roll verteidigen muss, hat ein bisschen Größe und kann passen und kann sich noch einigermaßen bewegen. Dazu Francisco. Und ich gehe mal anders. Ich gehe jetzt einen kleinen Burner, den du gar nicht verteidigen kannst. Mhm. Ich gehe nicht auf diese alle Midsize, alle so groß switchy, sondern ich nehme wirklich eine Brechstange. Gerade in der Kombi mit Vezenkov finde ich das bravourös, weil es kann gut sein, dass du dann, wenn Vezenkov abseits des Balles spielt, alle Pick-and-Rolls geswitcht werden. Das heißt, ich brauche einen, der definitiv in die Zone kommt. Und dann von der Bank nur Arbeiter, weil ich glaube, ich habe auch dann meine Picks schon quasi verbraucht. Dann kommt Blossom Game als Universal-Talent. Und John Lloyd als Guard. Und ich habe, weil er sowieso nicht viel spielt, habe ich Kalaitzakis mitgebracht für Spezialaufgaben.
Oh, geil. Um den mal so reinzukippen. Ja, das finde ich sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Also ich habe ehrlicherweise erst angefangen, mir das Team zusammenzustellen. Dachte ich mir, ja, verdammt, genau wie du dann auch gedacht hast, die kriege ich ja sowieso nicht alle. Dann musste ich runterkürzen. So. Und bin bei Vezenkov, Hezonja, und auf jeden Fall Jaren Grant gelandet.
Gut, wenn du den kriegst, dann.
Ja, und dann ist halt schon die Frage, was kriegst du denn überhaupt noch von den anderen so? Weil natürlich auch andere 5 Teams noch mit dabei sind. Aber so ein Mix, Vezenkov habe ich auch sofort als erstes gedacht. Ich weiß nicht, ich sehe Nikola Mirotic da nicht so unbedingt. Oder doch? Oder.
Oh. Ja, ist interessanter Name. Wir müssen mal gucken, ob er sich beweist in der Unrivaled League. Ja?
In den Workouts, ob er da einen der GMs überzeugen kann. Also, liebe Freunde, das haben wir. Günni hat mir gestern Nachmittag diese Aufgabe gestellt und ich habe alle andere eigentlich Sendungsvorbereitung für die nächsten Tage komplett hinten angestellt und habe mich nur damit beschäftigt und bin vor allem nochmal ganz tief in die NBA der Saison 2003, 2004 eingetaucht und in irgendwelche Stats und habe mich da.
Das ist die geilste Liga. Also es ist einfach, es gibt ja jetzt alle möglichen Sachen. Angeblich versucht ja auf Maverick Carter, der Business-Kollege von LeBron James, irgendwie gerade 5 Milliarden zu organisieren für eine Liga, die, also überall, die neue Ligen, Basketball funktioniert, 3x3 funktioniert. Es gab ja auch von Ice Cube diese 3-gegen-3-Geschichte, die Big Three. Also das gab's alles, aber dass du in dem Frauenbasketball eben auch die besten Spieler oder viele der besten Spieler bekommst und ein 1-gegen-1, Mann, ein ernst gemeintes 1-gegen-1-Turnier ist das, was die große Schande unserer Zeit ist, dass wir das nicht gesehen haben. Dass wir es nicht geschafft haben, einmal zu sagen, was ich einmal im Jahr oder alle 5 Jahre, einmal irgendwo so kurzer Stopp der Generation und es sind wirklich die ganzen Künstler, die Kobes, die Kyrie Irvings, die Paul Georges, die Mellos, die ganzen Leute, die Kevin Durants, dass wir es einfach einmal kompetitiv sehen. So, das ist wirklich was für schließ es mir an die Venen an. Bitte, wir haben diese kleinen Schnipsel bekommen aus den USA Basketball Sachen und die wurden gesuchtet. Die wurden einfach, das hätte ich mir stundenlang angeguckt. Und das wirklich, wenn das ernst wird, dann glaube ich erstmal A, dass Satou da eine reelle Chance hat mitzuspielen. Das ist ja, glaube ich, Single Game Elimination über 3 Tage. Also es wird quasi alle 36 Spielerinnen nehmen, glaube ich, automatisch teil.
Es sind nicht alle dabei, aber fast alle. Ja, ein paar haben sich wohl eine Klausel reinschreiben lassen, dass sie es nicht müssen.
Ah ja, okay. Das ist
da geht's schon
so
los, ne?
Das ist einfach, das ist Make or Break. So, da kannst du halt einfach, das willst du nicht. Es gibt keine Entschuldigung. Und Aber ich werde da sein. Ich werde am 10. Februar, wenn es dazu spielt, werde ich wirklich versuchen, mir das reinzuziehen. Wie geil ist das denn?
Unbedingt, unbedingt. Ach schön. Nächste Woche, liebe Freunde, melden wir beiden uns wieder. Dann machen wir auch mal wieder die Abteilung Antwort auf. Es sind ein paar Fragen reingekommen, aber wir haben uns gerade wunderbarerweise in diesen Dingen verloren. Unrivaled League. Guckt euch mal ein paar Highlights auf YouTube tatsächlich an. Da kriegt ihr mal ein Gefühl für dieses Spiel, für die Geschwindigkeit und so weiter. Satu Sabali ist dabei. Wir haben den Fokus drauf. Wir gucken parallel, was Leo Fiebig in Valencia und Niara bei Fenerbahce macht. Wir wollen das über die Saison natürlich irgendwie im Auge behalten. Und nächstes und Jahr...
sind ja bald schon Spiele im Februar.
Ja, genau. Live zu sehen bei uns bei Magenta Sport. Dann der Kader bis auf Satu sind sie alle dabei. Demzufolge, das wird gut. Und nächstes Jahr dann Unrivaled. Könnte ich mir vorstellen, wenn das jetzt so anläuft und so weitergeht, dann vielleicht auch noch mit Caitlin Clark und AJ Wilson. Und dann haben sie wirklich alle am Start. Mal schauen. Günni, für diese Woche verbleibe ich mit dem inoffiziellen Gruß der Mondeule. Ah nee, du bist doch hier der Vogelnachmacher. Stell dir mal kurz vor, wie könnte so eine Mondeule klingen? Mach mal eine Mondeule.
Da bin ich wirklich, sie dreht erstmal ihren Kopf 360 Grad und dann macht sie so. Nee, das macht sie auf keinen Fall. Boah, das war schlecht. Ich weiß nicht.
Besser wird's nicht mehr. Tschüss.